3. Sie stieg die Treppe zur zweiten Etage hinan, ließ den Altan zur Rechten liegen, ging an dem weißgoldenen Geländer der Galerie entlang und durchschritt ein Vorzimmer, dessen Tür zum Korridor offen stand und von dem ein zweiter Ausgang linkerseits in das Ankleidezimmer des Senators führte. Dann drückte sie vorsichtig auf den Griff der gerade ausgelegenen Tür und trat ein. Es war eine außerordentlich geräumige Stube, deren Fenster mit faltigen, großgeblümten Vorhängen verhüllt waren. Die Wände waren ein wenig kahl, abgesehen von einem sehr großen, schwarzgerahmten Stich, der über Fräulein Jungmanns Bett hing und Giacomo Meyerbeer, umgeben von den Gestalten seiner Opern, darstellte, gab es nur noch eine Anzahl von englischen Buntdrucken, die Kinder mit gelbem Haar und roten Babykleidern darstellten und mit Stecknadeln an der hellen Tapete befestigt waren. Ida Jungmann saß in der Mitte des Zimmers an dem großen Ausziehtisch und stopfte Hannos Strümpfchen. Die treue Preußin stand nun am Anfang der 50er, aber obgleich sie sehr früh begonnen hatte zu ergrauen, war ihr glatter Scheitel doch noch immer nicht weiß geworden, sondern in einem bestimmten Zustande der Melierung verblieben, und ihre aufrechte Gestalt war so stark knochig und rüstig, ihre braunen Augen waren so frisch, klar und unermüdlich wie vor 20 Jahren. »Guten Abend, Ida, du gute Seele«, sagte Frau Permaneder gedämpft, aber fröhlich, denn die kleine Erzählung ihres Bruders hatte sie in die beste Stimmung versetzt. »Wie geht es dir, du altes Möbel?« »Ei, ei, Tonichen, Möbel, mein Kindchen, so spät noch hier?« »Ja, ich war bei meinem Bruder, in Geschäften, die keinen Aufschub duldeten. Leider hat sich die Sache zerschlagen.« »Schläft er?« fragte sie und wies mit dem Kinn nach dem kleinen Bette, welches an der linken Seitenwand stand, das grün verhüllte Kopfende hart an der hohen Tür, die zum Schlafzimmer Senator Buddenbrooks und seiner Gattin führte. »Psst«, sagte Ida. »Ja, er schläft.« Und Frau Permaneder trat auf den Zehenspitzen an das Bettchen, lüftete vorsichtig die Gardinen und lugte gebückt in das Gesicht ihres schlafenden Neffen. Der kleine Johann Buddenbrook lag auf dem Rücken, hatte aber sein von dem langen, hellbraunen Haar umrahmtes Gesichtchen dem Zimmer zugewandt und atmete mit einem leichten Geräusch in das Kopfkissen hinein. Von seinen Händen, deren Finger kaum aus den viel zu langen und weiten Ärmeln seines Nachthemdes hervorsahen, lag die eine auf seiner Brust, die andere neben ihm auf der Steppdecke, und dann und wann zuckten die gekrümmten Finger leise. Auch an den halb geöffneten Lippen war eine schwache Bewegung bemerkbar, als versuchten sie, Worte zu bilden. Von Zeit zu Zeit ging, von unten nach oben, etwas Schmerzliches über dieses ganze Gesichtchen, das mit einem Erzittern des Kinnes beginnend sich über die Mundpartie fortpflanzte, die zarten Nüstern vibrieren ließ und die Muskeln der schmalen Stirn in Bewegung versetzte. Die langen Wimpern vermochten nicht, die bläulichen Schatten zu verdecken, die in den Augenwinkeln lagerten. »Er träumt«, sagte Frau Permaneder gerührt. Dann beugte sie sich über das Kind, küsste behutsam seine schlafwarme Wange, ordnete mit Sorgfalt die Gardine und trat wieder an den Tisch, wo Ida, im gelben Schein der Lampe, einen neuen Strumpf über die Stopfkugel zog, das Loch prüfte und es zu schließen begann. »Du stopfst, Ida. Merkwürdig. Ich kenne dich eigentlich gar nicht anders.« »Ja, ja, Tonichen. Was das Jungchen alles zerreißt, seit er zur Schule geht. Aber er ist doch ein so stilles und sanftes Kind.« »Ja, ja, aber doch. Geht er denn gern zur Schule?« »Nein, nein, Tonichen. Hätte lieber noch bei mir weiterlernen wollen. Und ich hätt's auch gewünscht, mein Kindchen, denn die Herren kennen ihn ja nicht so von klein auf wie ich und wissen es nicht so, wie man ihn nehmen muss beim Lernen. Das Aufmerken wird ihm oft schwer, und er wird rasch müde.« »Der Arme! Hat er schon Schläge bekommen?« »Aber nein, mein Boye Kochanne, Sie werden doch nicht so hartherzig sein wollen, wenn das Jungchen Sie ansieht. Wie war es denn eigentlich, als er zum ersten Male hinging? Hat er geweint? Ja, das hat er. Er weint so leicht. Nicht laut, aber so in sich hinein. Und dann hat er deinen Herrn Bruder am Rock festhalten wollen und immer wieder gebeten, er möchte dableiben. So hat mein Bruder ihn hingebracht. Ja, das ist ein schwerer Moment, Ida, glaube mir. Ha, ich weiß es wie gestern. Ich heulte. Ich versichere dich, ich heulte wie ein Kettenhund. Es wurde mir entsetzlich schwer. Und warum? Weil ich es zu Hause so gut gehabt hatte, gerade wie Hanno. Die Kinder aus vornehmen Häusern weinten alle. Das ist mir sofort aufgefallen. Während die anderen sich gar nichts daraus machten und uns anglotzten und grinsten. Gott, was ist ihm? Ida! Sie vollendete ihre Handbewegung nicht und wandte sich erschrocken nach dem Bettchen um, von wo ein Schrei ihr Plaudern unterbrochen hatte. Ein Angstschrei, der sich im nächsten Augenblick mit noch gequälterem, noch entsetzterem Ausdruck wiederholte und dann 3, 4, 5 Mal rasch nacheinander erklang. Oh! 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 Ein vor Grauen überlauter, entrüsteter und verzweifelter Protest, der sich gegen etwas Abscheuliches richten musste, was sich zeigte oder geschah. Im nächsten Augenblick stand der kleine Johann aufrecht im Bette, und während er unverständliche Worte stammelte, blickten seine weit geöffneten, so eigenartig goldbraunen Augen, ohne etwas von der Wirklichkeit wahrzunehmen, starr in eine gänzlich andere Welt hinein. »Nichts«, sagte Ida. »Der Pavor. Ach, das ist manchmal noch viel Ärger.« Und in aller Ruhe legte sie die Arbeit beiseite, ging mit ihren langen, schweren Schritten auf Hanno zu und legte ihn, während sie mit tiefer, beruhigender Stimme zu ihm sprach, wieder unter die Decke. »Ja, so.« »Der Pavor«, wiederholte Frau Permaneder. »Wacht er nun?« Aber Hanno wachte keineswegs, obgleich seine Augen weit und starr blieben und seine Lippen fortfuhren, sich zu bewegen. »Wie? So, so. Nun hören wir auf zu plappern.« »Was sagst du?« fragte Ida. Und auch Frau Permaneder trat näher, um auf dies unruhige Murmeln und Stammeln zu horchen. »Will ich in mein Gärtlein gehen?« sagte Hanno mit schwerer Zunge. »Will mein Zwiebeln gießen?« »Er sagt seine Gedichte her«, erklärte Ida Jungmann mit Kopfschütteln. »So, so, genug, schlaf nun, mein Jungchen. Steht ein Bucklichtmännlein da, fängt als an zu niesen«, sagte Hanno und seufzte dann. Plötzlich aber veränderte sich sein Gesichtsausdruck, seine Augen schlossen sich halb, er bewegte den Kopf auf dem Kissen hin und her und mit leiser, schmerzlicher Stimme fuhr er fort: »Der Mond, der scheint, das Kindlein weint, die Glock schlägt 12, dass Gott doch allen Kranken helf.« Bei diesen Worten aber schluchzte er tief auf, Tränen traten hinter seinen Wimpern hervor, liefen langsam über seine Wangen, und hiervon erwachte er. Er umarmte Ida, sah sich mit nassen Augen um, murmelte befriedigt etwas von Tante Toni, schob sich ein wenig zurecht und schlief dann ruhig weiter. »Sonderbar«, sagte Frau Permaneder, als Ida sich wieder an den Tisch setzte. »Was für Gedichte waren das, Ida?« »Sie stehen in seinem Lesebuch«, antwortete Fräulein Jungmann, »und darunter ist gedruckt des Knaben Wunderhorn. Sie sind kurios. Er hat sie in diesen Tagen lernen müssen. Und über das mit dem Männlein hat er viel gesprochen. Kennst du es? Recht graulich ist es. Dies bucklige Männlein steht überall, zerbricht den Kochtopf, isst das Mus, stiehlt das Holz, lässt das Spinnrad nicht gehen, lacht einen aus. Und dann, zum Schlusse, bittet es auch noch, man möge es in sein Gebet einschließen. Tja, das hat es dem Jüngchen nun angetan. Er hat Tag ein, Tag aus darüber nachgedacht. Weißt du, was er sagte? 2-3 Mal hat er gesagt, nicht wahr, Ida, es tut es nicht aus Schlechtigkeit, nicht aus Schlechtigkeit. Es tut es aus Traurigkeit und ist dann noch trauriger darüber. Wenn man betet, so braucht es das alles nicht mehr zu tun. Und heute Abend noch, als seine Mama ihm Gute Nacht sagte, bevor sie ins Konzert ging, hat er sie gefragt, ob er auch für das bucklige Männlein beten solle. Und hat es auch getan? Nicht laut, aber wahrscheinlich im Stillen. Aber über das andere Gedicht, das Ammenuhr heißt, hat er gar nicht gesprochen, sondern nur geweint. Er gerät so leicht ins Weinen. Das Jungchen. Und kann dann lange nicht aufhören. Aber was ist denn so traurig darin? Weiß ich. Über den Anfang, die Stelle, bei der er sogar eben im Schlafe schluchzte, kam er beim Aufsagen nie hinweg. Und auch nachher, über den Fuhrmann, der sich schon um 3 von der Streu erhebt, hat er geweint. Frau Permaneder lachte gerührt und machte dann ein ernstes Gesicht. Aber ich will dir sagen, Ida, es ist nicht gut. Ich halte es nicht für gut, dass ihm alles so nahe geht. Der Fuhrmann steht um 3 Uhr auf. Nun, mein lieber Gott, dafür ist er ein Fuhrmann. Das Kind, so viel weiß ich schon, neigt dazu, alle Dinge mit zu eindringlichen Augen anzusehen und sich alles zu sehr zu Herzen zu nehmen. Das muss an ihm zehren, glaube mir. Man sollte einmal ernstlich mit Grabow sprechen. Aber das ist es eben, fuhr sie fort, indem sie die Arme verschränkte, den Kopf zur Seite neigte und missmutig mit der Fußspitze auf dem Boden trommelte. Grabow wird alt. Und abgesehen davon, so herzensgut er ist, ein Biedermann, ein wirklich braver Mensch. Was seine Eigenschaften als Arzt betrifft, so halte ich nicht gerade große Stücke auf ihn, Ida. Gott verzeihe mir, wenn ich mich in ihm täusche. So zum Beispiel mit Hannos Unruhe, seinem Auffahren bei Nacht, seinen Angstanfällen im Traume. Grabow weiß es, und alles, was er tut, ist, dass er uns sagt, was es ist, uns einen lateinischen Namen nennt. Pavor Nocturnus. Ja, lieber Gott, das ist sehr belehrend. Nein, er ist ein lieber Mann, ein guter Hausfreund, alles. Aber ein Licht ist er nicht. Ein bedeutender Mensch sieht anders aus und zeigt schon in der Jugend, dass etwas an ihm ist. Grabow hat die Zeit von 48 miterlebt. Er war ein junger Mann damals. Aber meinst du, dass er sich jemals erregt hat? Über die Freiheit und die Gerechtigkeit und den Umsturz von Privilegien und Willkür? Er ist ein Gelehrter, aber ich bin überzeugt, dass die unerhörten Bundesgesetze von damals über die Universitäten und die Presse ihn vollständig kalt gelassen haben. Er hat sich niemals ein wenig wild gebärdet, niemals ein wenig über die Schnur gehauen. Er hat immer sein langes, mildes Gesicht gehabt, und nun verordnet er Taube und Franzbrot und, wenn der Fall ernst ist, einen Esslöffel Alteesaft. Gute Nacht, Ida. Ach nein, ich glaube, da gibt es ganz andere Ärzte. Schade, dass ich Gerda nicht mehr sehe. Ja, danke, es ist noch Licht auf dem Korridor. Gute Nacht. Als Frau Permaneder im Vorübergehen die Tür zum Esszimmer öffnete, um ins Wohnzimmer hinein auch ihrem Bruder Gute Nacht zuzurufen, sah sie, dass in der ganzen Flucht Licht war und dass Thomas, die Hände auf dem Rücken, darin hin und wieder ging. 4. Allein geblieben, hatte der Senator seinen Platz am Tische wieder eingenommen, sein Pensionné hervorgezogen und in der Lektüre seiner Zeitung fortfahren wollen. Aber nach 2 Minuten schon hatten seine Augen sich von dem bedruckten Papier erhoben und, ohne die Haltung seines Körpers zu verändern, hatte er lange Zeit geradeaus, zwischen den Portieren hindurch, unverwandt in das Dunkel des Salons geblickt. Wie bis zur Unkenntlichkeit verändert sein Gesicht sich ausnahm, wenn er sich allein befand. Die Muskeln des Mundes und der Wangen, sonst diszipliniert und zum Gehorsam gezwungen, im Dienste einer unaufhörlichen Willensanstrengung, spannten sich ab, erschlafften. Wie eine Maske fiel die längst nur noch künstlich festgehaltene Miene der Wachheit, Umsicht, Liebenswürdigkeit und Energie von diesem Gesichte ab, um es in dem Zustande einer gequälten Müdigkeit zurückzulassen. Die Augen mit trübem und stumpfem Ausdruck auf einen Gegenstand gerichtet, ohne ihn zu umfassen, röteten sich, begannen zu tränen und, ohne Mut zu dem Versuche, auch sich selbst noch zu täuschen, vermochte er von allen Gedanken, die schwer, wirr und ruhelos seinen Kopf erfüllten, nur den einen, Verzweifelten festzuhalten, dass Thomas Buddenbrook mit 42 Jahren ein ermatteter Mann war. Er strich langsam und tief aufatmend mit der Hand über Stirn und Augen, entzündete mechanisch eine neue Zigarette, obgleich er wusste, dass es ihm schadete, und fuhr fort, durch den Rauch ins Dunkel zu blicken. Welch ein Gegensatz zwischen der leidenden Schlaffheit seiner Züge und der eleganten, beinahe martialischen Toilette, die diesem Kopfe gewidmet war. Dem parfümierten, lang ausgezogenen Schnurrbart, der peinlich rasierten Glätte von Kinn und Wangen, der sorgfältigen Frisur des Haupthaares, dessen beginnende Lichtung am Wirbel nach Möglichkeit verdeckt war, das in zwei länglichen Einbuchtungen von den zarten Schläfen zurücktretend einen schmalen Scheitel bildete und über den Ohren nicht mehr lang und gekraust, wie einst, sondern sehr kurz gehalten war, damit man nicht sähe, dass es an dieser Stelle ergraute. Er selbst empfand ihn, diesen Gegensatz, und er wusste wohl, dass niemandem draußen in der Stadt der Widerstreit entgehen konnte, der zwischen seiner beweglichen, elastischen Aktivität und der matten Blässe seines Gesichtes bestand. Nicht, dass er in geringerem Maße als ehemals dort draußen eine wichtige und unentbehrliche Persönlichkeit gewesen wäre. Die Freunde wiederholten es, und die Neider konnten es nicht leugnen, dass Bürgermeister Dr. Langhals mit weit vernehmbarer Stimme den Ausspruch seines Vorgängers Överdick bestätigt hatte. Senator Buddenbrook sei des Bürgermeisters rechte Hand. Dass aber die Firma Johann Buddenbrook nicht mehr das war, was sie vor Zeiten gewesen, das schien eine so gassenläufige Wahrheit, dass Herr Stut in der Glockengießerstraße es seiner Frau erzählen konnte, wenn sie mittags zusammen ihre Specksuppe verzehrten. Und Thomas Buddenbrook stöhnte darüber. Gleichwohl war er selbst es, der zur Entstehung dieser Anschauungsweise am meisten beigetragen hatte. Er war ein reicher Mann. Und keiner der Verluste, die er erlitten, auch den schweren des Jahres 66 nicht ausgenommen, hatte die Existenz der Firma ernstlich in Frage stellen können. Aber obgleich er, wie selbstverständlich, fortfuhr, in angemessener Weise zu repräsentieren und seinen Diners die Anzahl von Gängen zu geben, die seine Gäste von ihnen erwarteten, hatte doch die Vorstellung, sein Glück und Erfolg sei dahin, diese Vorstellung, die mehr eine innere Wahrheit war, als dass sie auf äußere Tatsachen gegründet gewesen wäre, ihn in einen Zustand so argwöhnischer Verzagtheit versetzt, dass er wie niemals zuvor das Geld an sich zu halten und in seinem Privatleben in fast kleinlicher Weise zu sparen begann. 100-mal hatte er den kostspieligen Bau seines neuen Hauses verwünscht, das ihm, so empfand er, nichts als Unheil gebracht hatte. Die Sommerreisen wurden eingestellt und der kleine Stadtgarten musste den Aufenthalt am Strande oder im Gebirge ersetzen. Die Mahlzeiten, die er gemeinsam mit seiner Gattin und dem kleinen Hanno einnahm, waren auf sein wiederholtes und strenges Geheiß von einer Einfachheit, die im Gegensatze zu dem weiten parkettierten Speisezimmer mit seinem hohen und luxuriösen Plafond und seinen prachtvollen Eichenmöbeln komisch wirkte. Während längerer Zeit war Dessert nur für den Sonntag gestattet. Die Eleganz seines Äußeren blieb dieselbe. Aber Anton, der langjährige Bediente, wusste doch in der Küche zu erzählen, dass der Senator jetzt nur noch jeden zweiten Tag das weiße Hemd wechsle, da die Wäsche das feine Linnen allzu sehr ruiniere. Er wusste noch mehr. Er wusste auch, dass er entlassen werden sollte. Gerda protestierte. Drei Dienstboten seien zur Instandhaltung eines so großen Hauses kaum genug. Es half nichts. Mit einem angemessenen Geldgeschenk ward Anton, der so lange den Bock eingenommen hatte, wenn Thomas Buddenbrook in den Senat fuhr, verabschiedet. Solchen Maßregeln entsprach das freudlose Tempo, das der Geschäftsgang angenommen hatte. Nichts war mehr zu verspüren von dem neuen und frischen Geiste, mit dem der junge Thomas Buddenbrook einst den Betrieb belebt hatte. Und sein Sozius, Herr Friedrich Wilhelm Markus, welcher nur mit geringem Kapitale beteiligt, in keinem Falle bedeutenden Einfluss besessen hätte, war von Natur und Temperament jeder Initiative bar. Im Laufe der Jahre hatte seine Pedanterie zugenommen und war zur vollständigen Wunderlichkeit geworden. Er brauchte eine Viertelstunde, um sich unter Schnurrbartstreichen, Räuspern und bedächtigen Seitenblicken eine Zigarre anzuschneiden und die Spitze in seinen Geldbeutel zu versenken. Des Abends, wenn die Gaslampen jeden Winkel des Comptoirs taghell erleuchteten, unterließ er es niemals, noch eine brennende Stearinkerze auf sein Pult zu stellen. Nach jeder halben Stunde erhob er sich, um sich zur Wasserleitung zu begeben und seinen Kopf zu begießen. Eines Vormittags lag unordentlicherweise ein leerer Getreidesack unter seinem Pult, den er für eine Katze hielt und zum Gaudium des gesamten Personals unter lauten Verwünschungen zu verjagen suchte. Nein, er war nicht der Mann, der jetzigen Mattigkeit seines Kompagnons zum Trotz fördernd in die Geschäfte einzugreifen. Und oft erfasste den Senator, wie jetzt, während er matten Blickes in die Finsternis des Salons hinüberstarrte, die Scham und eine verzweifelte Ungeduld, wenn er sich den unbeträchtlichen Kleinbetrieb, das pfennigweise Geschäftemachen vergegenwärtigte, zu dem sich in letzter Zeit die Firma Johann Buddenbrook erniedrigt hatte. Aber war es nicht gut so? Auch das Unglück, dachte er, hat seine Zeit. War es nicht weise, sich still zu verhalten, während es in uns herrscht? Sich nicht zu rühren, abzuwarten und in Ruhe innere Kräfte zu sammeln? Warum musste man jetzt mit diesem Vorschlag an ihn herantreten, ihn aus seiner klugen Resignation vor der Zeit aufstören und ihn mit Zweifeln und Bedenken erfüllen? War die Zeit gekommen? War dies ein Fingerzeig? Sollte er ermuntert werden, aufzustehen und einen Schlag zu führen? Mit aller Entschiedenheit, die er seiner Stimme zu geben vermocht, hatte er das Ansinnen zurückgewiesen. Aber war, seit Toni aufgebrochen, wirklich das Ganze erledigt? Es schien nicht, denn er saß hier und grübelte. Man begegnet einem Vorschlage nur dann mit Erregtheit, wenn man sich in seinem Widerstande nicht sicher fühlt. Eine verteufelt schlaue Person, diese kleine Toni. Was hatte er ihr entgegengehalten? Er hatte es sehr gut und eindringlich gesagt, wie er sich erinnerte. Unreinliche Manipulation, im trüben Fischen, brutale Ausbeutung, einen Wehrlosen übers Ohr hauen, Wucherprofit. Ausgezeichnet. Allein es fragte sich, ob dies die Gelegenheit war, so laute Worte ins Gefecht zu führen. Konsul Hermann Hagenström würde sie nicht gesucht und würde sie nicht gefunden haben. War Thomas Buddenbrook ein Geschäftsmann, ein Mann der unbefangenen Tat oder ein skrupulöser Nachdenker? Oh ja, das war die Frage. Das war von jeher, solange er denken konnte, seine Frage gewesen. Das Leben war hart und das Geschäftsleben war in seinem rücksichtslosen und unsentimentalen Verlaufe ein Abbild des großen und ganzen Lebens. Stand Thomas Buddenbrook mit beiden Beinen fest wie seine Väter in diesem harten und praktischen Leben. Oft genug, von jeher, hatte er Ursache gehabt, daran zu zweifeln. Oft genug, von Jugend an, hatte er diesem Leben gegenüber sein Fühlen korrigieren müssen. Härte zufügen, Härte erleiden und es nicht als Härte, sondern als etwas Selbstverständliches empfinden. Würde er das niemals vollständig erlernen?